mehr Waffen, mit denen die Ukraine auch weit in Russland angreifen darf, und einen schnellen NATO-Beitritt. Das wünscht sich der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in seinem sogenannten Siegesplan.
We have to keep pressure on Russia to stop the war and to make truly lasting and just peace.
Die Details hat er gerade US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris vorgestellt. Der Plan soll dafür sorgen, dass die Ukraine gewinnt und den Menschen endlich Frieden bringen. Darauf hofft auch Anna Kostyutschenko aus Kiew.
Russland beschießt ständig die Ukraine und wir müssen darauf reagieren. Und leider versteht Russland nur die Sprache der Gewalt.
Ukraine, was bringt Zelenskys Siegesplan? Das fragen wir uns heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Was machen die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, mit Einzelnen? Das fragen wir uns hier bei Unboxing News. Also sprechen wir mit Ihnen, hören Ihre Perspektiven und dazu gibt's die Hintergründe.
Ich bin Anna Kostyutschenko, ich wohne in Kiew und ich arbeite als Journalistin.
Anna berichtet selbst über den Krieg. Dafür reist sie durch die Ukraine. Sie kennt also nicht nur die Situation in der Hauptstadt Kiew, sondern auch im Donbass, im Osten oder in Charkiw, der zweitgrößten Stadt des Landes. Anna, wie kommt Zelenskys Plan bei dir an?
Eigentlich im Detail wissen die meisten Menschen nicht, worin dieser Plan besteht. Im Allgemeinen unterstützen wir alle natürlich, dass Zelensky von den Verbündeten mehr Waffen fördert. Russland beschießt ständig die Ukraine und wir müssen darauf reagieren. Und leider versteht Russland nur die Sprache der Gewalt. Und die wirtschaftliche Entwicklung, die dieser Plan vorsieht, ist ebenfalls auch wichtig. Einige europäische militärische Fabriken haben ihre Produktion in der Ukraine aufgenommen. Der wichtigste Punkt in diesem Plan ist jedoch die Diskussion über die Möglichkeit, dass die Ukraine der NATO beitritt. Mhm. Wir haben eine gemeinsame Grenze mit Russland, siehst du, und egal wie dieser Krieg endet, sie werden immer versuchen, uns zu zerstören. Und die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit Europas. So dann denke ich und so denken viele Ukrainer.
Was erhoffst du dir denn konkret davon, wenn du jetzt sagst, die NATO-Mitgliedschaft, die Zelensky vorschlägt, ist da der wichtigste Punkt für dich? Was könnte das für dich konkret ändern?
Es kann unsere Sicherheit erhöhen und auch, soll ich sagen, wir haben den NATO-Partner auch etwas zu bieten. Zum Beispiel die Ukraine hat das große Erfahrung schon in der modernen Kriegsführung gesammelt. Also es kann wie Umtausch von Erfahrung sein und natürlich für unsere Sicherheit, es ist wichtig.
Jetzt sind so ein paar Sachen ja diese Woche passiert. Zum Beispiel hat Wladimir Putin die Änderung der russischen Atomdoktrin verkündet. Also viele haben das so als Warnung interpretiert, dass er Atomwaffen einsetzen will, wenn die Ukraine, wie es im Siegesplan drinstehen soll, im Inneren Russlands angreift. Macht dir sowas Angst?
Keine Angst, ehrlich zu sein. Wir glauben in diese rote Linien von Putin nicht. Und ich muss sagen, dass die Ukraine derzeit etwa 1000 Quadratkilometer des russischen Staatsgebiets kontrolliert. Es ist wichtig für uns und das auch zeigt, dass da keine rote Linien gibt. Und ich muss auch sagen, dass die Ukraine keine fremde Gebiete braucht. Aber das könnte ein Argument sein, um unsere eigenen Territorien im Austausch zurückzubekommen.
Worauf Anna hier anspielt. Ukrainische Truppen greifen seit längerem die russische Region Kursk in der Nähe der Grenze an. Sie kämpfen also auf russischem Gebiet. Der Plan, so sagt es Zelensky, Russland unter Druck setzen, um eine bessere Position bei möglichen Verhandlungen zu haben. Dann lass uns mal darüber sprechen, wie du den Krieg in deinem Alltag wahrnimmst. Ich glaube, viele Menschen haben natürlich immer wieder die Berichterstattung aus Kiew gehört, aber blicken wir mal auf heute. Wie spürst du den Krieg?
Zum Beispiel in der Nacht zum Mittwoch griff Russland Kiew erneut mit Drohnen und Raketen an. Die ukrainische Luftabwehr schoss 28 Shaheds und 4 Raketen ab. Und ich wohne nicht weit vom Stadtzentrum entfernt und bin von diesen lauten Explosionen aufgewacht. Mhm. Und das war unsere Luftabwehr, die arbeitete. Aber es war super laut und außerdem können die Trümmerteile, wenn eine Drohne abgeschossen wird, ebenfalls Gebäude und die Wohnung beschädigen. Ich bin aufgewacht und bin ins U-Bahn gegangen. Wir benutzen U-Bahn oft als Schutzbunker sozusagen. Mhm. Ich habe mir einen Schlafsack gekauft und nehme ihn mit, um zu schlafen. Fast wie eine, ich sage, Mitternachtspicknick. Mhm. Also, aber in jener Nacht hörten viele Menschen in der Hauptstadt die Explosionen und haben kaum geschlafen. Aber am Morgen haben wir alle Kaffee oder Tee getrunken und sind zur Arbeit gegangen. Und so ist unser Alltag.
Wie oft passiert das denn?
Es war oft im August, kaum jede Nacht Ende des August, weil wir diese, am 24. haben wir diese Feiern von Independence Tag, ja? Mm. Und die Russen, sie haben uns dann viel angegriffen und da war viel öfter. Ja, also insgesamt einmal, zweimal pro Woche, würde ich sagen, aber es ist insgesamt, bekommen wir diese Luftangriffe. Das aber in Kharkiv-Gebiet zum Beispiel, wo ich reise als Journalistin, es ist viel, viel öfter. Es ist kaum jede Nacht.
Mhm. Wie machst du das in Kharkiv dann?
Die Probleme in Kharkiv ist, dass die Russen Kharkiv mit gelenkten Luftbomben beschossen wird. Und das passiert so schnell, dass zuerst der Angriff erfolgt und dann die Sirene ertönt. Das ist eine Sekunde Unterschied zwischen diesem Attack und was passiert danach. Also du hast keine Zeit zu reagieren, leider.
Mhm. Was hält dich da dran? Weil jetzt sagst du, du reist ja weiterhin auch als Journalistin an Orte wie Kharkiv. Wie hältst du das aus?
Ich besuche auch den Donbass zum Beispiel. Mhm. Es ist mein Beruf und ich glaube, es ist wichtig, dieser Zeit die Wahrheit zu sagen und die Reisen. Und ich denke, dass die Reportage, die ich mache, wichtig sind und vielleicht wichtiger als meine eigene Sicherheit.
Anna lebt also weiterhin jeden Tag in Gefahr, wie viele andere in der Ukraine auch. Nach jedem Luftangriff sagt sie sich:
Du hast heute überlebt, aber das bedeutet auch, dass der Feind jemand anderen getroffen hat. Jemand von den Ukrainern ist in der Nacht wegen des Angriffs des Russen wahrscheinlich gestorben.
Und deshalb hofft sie, dass der Siegesplan ihr Land retten kann. Aber ist das realistisch? Florian kann das gut einschätzen.
Ich bin Florian Kellermann, Russland-Korrespondent für Deutschlandfunk Nova. Zurzeit berichte ich aus Warschau aus Sicherheitsgründen. Berichte auch über die Ukraine.
Gucken wir uns den Plan mal im Detail an. Öffentlich geworden sind ja vor allem zwei Punkte. Volodymyr Zelensky wünscht sich mehr weitreichende Waffen und will die auch in Russland im Inland einsetzen dürfen. Ist das realistisch?
Grundsätzlich würde ich schon sagen, dass das realistisch ist und dass das auch tatsächlich ernsthaft erwogen worden ist in Washington und in London. Trotzdem im Moment glaube ich nicht, dass es dazu kommt, weil sich die USA bzw. der amtierende Präsident Biden vor der Präsidentschaftswahl da nicht festlegen will, um eben Trump, der dagegen argumentiert, keine Munition für den Wahlkampf zu liefern.
Was würde das der Ukraine denn bringen? Also warum pocht Zelensky so darauf?
Es geht darum, Munitionsdepots und auch Flughäfen zu zerstören, um es Russland schwerer zu machen, die Ukraine vor allem aus der Luft angreifen zu können. Russland macht das ja mit seiner strategischen Flugzeugflotte, schießt da eben Marschflugkörper und Raketen aus großer Entfernung ab. Und dagegen kann die Ukraine dann immer erst etwas unternehmen, wenn diese Raketen direkt über der Ukraine sind. Dann kann die Ukraine sie abschießen. Aber das ist eben, vor allem wenn sehr viele sind, dann relativ schwierig, weil da die Flugabwehr an ihre Grenzen stößt. Und so ist die Überlegung, wenn wir diese Flughäfen und die Munitionsdepots in Russland treffen, dann verhindern wir das an der Wurzel sozusagen. Allerdings, wenn diese Entscheidung kommt, wahrscheinlich schon passiert es auch schon jetzt im Vorgriff darauf, wird Russland natürlich seine Munitionsdepots und seine Flughäfen versuchen wegzuverlegen aus der Zone, die von den Raketen bedroht ist.
Der russische Präsident Wladimir Putin, der hat diese Woche ja eine Änderung der russischen Atomdoktrin verkündet. Also viele haben das als Warnung interpretiert, dass er Atomwaffen einsetzen will, wenn die Ukraine im Inneren Russlands angreift. Das ist doch wahrscheinlich eine eindeutige Reaktion auf diese Reise und auf diesen Plan von Zelensky, oder?
Das denke ich schon, dass das eine Reaktion ist, auch ein Kommentar sozusagen zum US-Wahlkampf. Denn Donald Trump macht damit ja Stimmung, dass er sagt, die jetzige US-Regierung und dann auch Kamala Harris strebten auf einen dritten Weltkrieg zu, indem sie der Ukraine helfen, so wie sie es tun. Und dann, wenn jetzt Russland eben hier die Atomdoktrin verschärft, verschafft sie diesen Aussagen von Trump nochmal mehr Glaubwürdigkeit. Und man kann davon ausgehen, dass der Kreml gerne Trump als nächsten Präsidenten der USA sehen würde.
Wirkt das denn abschreckend auf Partner der Ukraine wie die USA und Europa?
Das glaube ich schon, ja. Ich glaube auch, dass diese Atomdrohungen, die es ja schon seit Beginn des großen Kriegs gibt, tatsächlich diese Wirkung eben hatten, dass die Ukraine immer nur so Schritt für Schritt unterstützt worden ist. Das ist aus meiner Sicht schon ein vorsichtiges Vorgehen, das dem geschuldet ist, dass Russland Atomwaffen hat und auch mit ihrem Einsatz droht.
Lass uns mal auf den zweiten großen Punkt gucken, der jetzt bekannt geworden ist aus dem Siegesplan von Zelensky. Und zwar geht es da nochmal um die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Da sind die Verbündeten aber weiterhin skeptisch. Also das wird auch nicht passieren.
Das wird auf absehbare Zeit nicht passieren. Nicht nur solange die Ukraine im Krieg ist, aber auch später gibt es einfach zu viele Widerstände in der NATO, innerhalb der NATO. Ich sage nur mal Ungarn, das ja schon bei wesentlich geringerer Hilfe sein Veto immer wieder einlegt. Was die Ukraine aber dringend braucht, sind Sicherheitsgarantien. Wenn es mal einen Frieden gibt, ist er ja dann nur dann dauerhaft, wenn Russland weiß, es darf die Ukraine nicht nochmal angreifen, sonst würde das gefährlich für die russische Armee. Sie würde dann geschlagen, wenn sie in die Ukraine kommt. Und das ist nur möglich, wenn die Ukraine Sicherheitsgarantien bekommt.
Was kann denn dieser Plan dann insgesamt bringen, wenn da schon viele Punkte drin sind, wo du jetzt auch sagst, naja, also das wird jetzt auf absehbare Zeit irgendwie nicht passieren?
Ich glaube nicht, dass er besonders viel bringt. Es ist ja auch nicht so viel Neues drin. Also es ist ja eigentlich nochmal alles zusammengefasst, was die Ukraine jetzt seit 2,5 Jahren fordert. Ich glaube nicht, dass Zelensky glaubt, dass das alles umgesetzt wird. Und es ist halt auch einfach so, dass er offenbar davon ausgeht, man muss die Ukraine immer in der Diskussion halten. Also über die Ukraine muss geredet werden. Wenn das mal nicht mehr der Fall ist, dann wird die Unterstützung zurückgehen und es wird für die Ukraine noch schwieriger im Verteidigungskampf. Und deswegen kommt er immer mit neuen Initiativen, auch wenn sie nicht wirklich Neues beinhalten.
Mhm. Über was jetzt gerade viel gesprochen wird, sind mögliche Friedensgespräche. Wie ist da der Stand?
Es gibt viele, die fordern, man müsse mit Russland verhandeln und das ist natürlich das Ziel letztendlich. Aber ich glaube persönlich nicht, dass das im Moment auf der Tagesordnung steht. Russland hat einfach Putin, der vor allem hinter diesem Krieg steht, das Gefühl oder die Überzeugung, dass man noch viel mehr erreichen kann in diesem Krieg, dass man also größere Teile der Ukraine erobern kann, die Ukraine in eine noch schlechtere Position bringen kann, gerade wenn Trump Präsident der USA werden sollte, wenn der Winter besonders schwierig wird für die Ukraine, weil die Energieinfrastruktur zerstört wurde und noch weiter sicher zerstört wird. Und ich denke, da will man in Moskau auch erstmal abwarten, ob man eben nicht noch mehr rausholen kann und im Moment sich kaum auf irgendwelche Kompromisse oder Zugeständnisse einlassen.
Du hast jetzt gerade den US-Wahlkampf schon angesprochen. Zelensky hat sich ja in den USA erstmal mit Präsident Biden und Vize Harris getroffen, aber eben auch mit Trump. Und der hat Zelensky ja in letzter Zeit scharf kritisiert. Das hat er zum Beispiel diese Woche bei einer Wahlkampfveranstaltung in North Carolina gesagt.
Those cities are gone. They're gone. And we continue to give billions of dollars to a man who refuses to make a deal, Zelensky.
Da betont er eben auch wieder, er sagt, Zelensky will keinen Deal machen. Wie ist denn deren Verhältnis gerade, das von Zelensky und Trump?
Ja, diese Aussagen zeigen, dass es nochmal deutlich schlechter geworden ist. Vor allem, weil Trump das als Argument im Wahlkampf benutzt, die Ukraine helfen. Und das ist natürlich sehr, sehr unangenehm für die Ukraine und zeigt, dass ein Wahlsieg für Trump sehr schwierig würde. Zumindest hat sich Trump doch noch auf dieses Treffen mit Zelensky eingelassen. Aber es wird doch deutlich, dass hier auch mit den Republikanern insgesamt das Verhältnis schwieriger wird. Sie werfen ja auch nicht nur Trump, sondern auch andere andere in der Republikanischen Partei, Zelensky, vor, mit seinen Initiative jetzt in den USA, mit seiner Reise in den US-Wahlkampf einzugreifen, auf der Seite für die Demokraten. Da gibt es ja das Argument, dass er zum Beispiel eine Rüstungsfabrik in Pennsylvania besucht hat. Und das Verhältnis ist doch deutlich nochmal schlechter geworden zur Republikanischen Partei und vor allem zu Trump.
Was sagst du denn? Entscheidet sich die Zukunft der Ukraine dann am Ende bei der US-Wahl?
Das kann man tatsächlich so sehen. Es ist immer noch die kleine Hoffnung da für die Ukraine, dass selbst wenn Trump gewinnt, dass er dann die Realitäten einsieht, dass es eben nicht geht, einfach in 24 Stunden einen Frieden zu erzwingen, indem man die Ukraine zu Zugeständnissen bewegt und die Ukraine sozusagen nicht an Russland verkauft. Aber es ist auch tatsächlich möglich, dass er es eben doch tut, wenn er Präsident wird. Insofern kann es tatsächlich sein, dass sich die Zukunft der Ukraine da entscheiden wird.
Wie sich die US-AmerikanerInnen entscheiden am 5. November, wird also nicht nur ihr eigenes Land verändern. Und das weiß der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Mit seinem Siegesplan will er also vor allem eins: dafür sorgen, dass die Ukraine nicht vergessen wird, neben all den anderen Krisen und neben dem US-Wahlkampf. Ein wenig scheint das geklappt zu haben. US-Präsident Joe Biden hat jetzt der Ukraine nochmal 8 Milliarden US-Dollar an Militärhilfe zugesagt. Den Sieg bringt das allein wohl nicht. Das war Unboxing News. Redaktion: Martin Schütz, Mathis Dirkes, Justus Wolters, Jens Többen und ich, Ilka Knigge. Technik: Schukri Gustmann. Und jetzt kommt gut durchs Wochenende. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.